Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Was sind denn Menschenrechte überhaupt und welche Menschenrechte gibt es? Erschreckenderweise wissen die Menschen hierzulande relativ wenig darüber. So hat zum Beispiel eine Studie ans Licht gebracht, dass nur 42% der deutschen Bevölkerung kein einziges Menschenrecht kennen oder andersrum dann der größte Prozentsatz eben vollkommen blank ist, was das Thema angeht. Und mehr als ein Viertel der Befragten, nämlich 28%, haben noch nie etwas von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gehört. Also auf jeden Fall zwei sehr erschreckende Zahlen. Die Studie ist schon 10 Jahre alt, aber man kann davon ausgehen, dass es zahlenmäßig heute auch nicht viel besser aussieht. Es gibt aber eine Institution, die in dieser Richtung was ändern möchte, und zwar die Stiftung Menschenrechtsbildung. Die stellen wir euch heute hier in der Plattform vor und haben hier eingeladen dazu bei uns ins Studio. Studio von Radio Free FM, Stefan Drössler. Herzlich willkommen.
Danke.
Wir starten mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Uns interessiert immer so ein bisschen, wer denn auf der anderen Seite des Studiopultes sitzt. Lieblingsfarbe, Lieblingsessen können wir so ein bisschen außen vor lassen, aber alle anderen Facts rund zur Person interessieren uns jetzt an dieser Stelle brennend.
In Bezug auf das Menschenrechtsthema ist vielleicht interessant, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und 88 Abitur gemacht habe. Das heißt, so während meiner Jugendzeit, vor allen Dingen Abitur, habe ich das sehr stark empfunden, in einer menschenverachtenden Diktatur zu leben. Das heißt, ich weiß, wie es auch anders geht. Ich habe nicht nur die bundesrepublikanische Erfahrung, wo viele Freiheiten existieren, wo Menschenrechte zum großen Teil auch im Grundgesetz verankert sind, sondern bin da noch etwas anders aufgewachsen. Und das hat sicher auch mein Interesse an Politik geprägt. Ich habe Politik studiert, dann nach der Wende.
In Westdeutschland oder in Ostdeutschland?
Das war in Ostdeutschland, als die Politikwissenschaft in Halle an der Saale gegründet wurde an der Uni. 1991 habe ich mich dann eingeschrieben als einer der ersten Studenten. Und die Wahl des Studienfachs hat ganz klar auch mit der Diktaturerfahrung zu tun.
Mhm. Also durchaus auch einen persönlichen Bezug, den du zu dem Thema hattest. War das dann für dich auch so ein bisschen der Anlass, dann nach der Wende in das Thema einzusteigen?
Ich habe erstmal ein ganz breites Studieninteresse verfolgt, Soziologie dazu genommen, Fachübersetzen Französisch und habe erstmal auch ein Stück weit verdrängt, was an Enge da war in der DDR, um die neuen Freiheiten zu genießen, und habe mich erst spät dafür entschieden, das ist jetzt 4-5 Jahre her, mehr zu machen in Sachen Menschenrechte, also tatsächlich aktiv zu werden in einer NGO, in dem Fall Amnesty International hier in Ulm. Und es hätte auch eine andere NGO sein können, sicher, aber sozusagen eine bewusste Entscheidung, auch ehrenamtlich da was zu machen und das nicht nur durch ein akademisches Interesse zu verfolgen. Ja.
Die Zahl, die ich jetzt hier gerade genannt habe, 42% der Bevölkerung kann kein einziges Menschenrecht nennen und mehr als ein Viertel haben noch nie was von den allgemeinen Menschenrechten gehört. Das muss doch für dich extrem erschreckend sein, oder? Wenn du in einem Land aufgewachsen bist, wo es eigentlich ganz anders ist.
Ich glaube, dass Demokratie auch einschläfernd wirkt, wenn man das Gefühl hat, also wenn man hier aufgewachsen ist und hat alle Freiheiten, dann denkt man, das ist immer so, das muss so sein. Aber dass diese Freiheiten erkämpft worden sind, auch in der Bundesrepublik erkämpft worden sind, dieses Bewusstsein hat man da vielleicht nicht. Mhm. Und dann, sag ich mal, wenn man mit der Staatsmacht nicht anecken muss, dann kann das auch einschläfernd wirken und man beschäftigt sich mit Menschenrechten vielleicht gar nicht erst.
Mhm. Also durchaus auch so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt, den Menschenrechte haben, die schon immer da sind quasi und man vielleicht gar nicht so die richtige Idee hat, Mensch, vielleicht lohnt es sich ab und zu mal dafür einzustehen und vor allem auch zu schauen, dass der Status quo der gleiche bleibt. Was machst du in der Freizeit?
Tatsächlich habe ich jetzt kein besonderes Hobby in dem Sinne. Ich bin früher mal sehr viel gelaufen, also Bewegung, Marathon, Fahrradfahren. Mhm. Durch viele Umzüge, Jobwechsel und so bin ich da aus dem Tritt gekommen. Aber das ist etwas, was mich sozusagen nach wie vor fasziniert, also Bewegung, Sport. Und dann ist es wirklich die ehrenamtliche Arbeit im Bereich Menschenrechte.
Du bist jetzt bei Amnesty International ehrenamtlich unterwegs, oder?
Genau.
Was machst du hauptberuflich?
Ich bin an der Uni-Bibliothek in Stuttgart als Fachreferent für Sozialwissenschaften tätig. Mhm. Also kann sozusagen das, was ich mal studiert habe, tatsächlich auch im Beruf einbringen. Und das ist vielleicht ein Beruf, der wenig bekannt ist. Meistens verbindet man mit einer Tätigkeit in der Bibliothek so eine alte, strenge Bibliothekarin mit grauem Dutt, die dann Bücher ausleiht oder auch nicht ausleiht. Aber sozusagen die Fachreferenten im höheren Dienst, die sind zum Beispiel zuständig für die Entscheidung, was gekauft wird. Und der größte Teil wird nicht mehr im Print gekauft, sondern sind elektronische Lizenzierungen, vor allen Dingen in wissenschaftlichen Bibliotheken die Zeitschriften. Und gibt es Drittmittelprojekte. Ich bin noch zuständig fürs wissenschaftliche Publizieren, also für den Bereich Open Access, also einen freien Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Betrifft das dann für Öffentlichkeitsarbeit auch. Mhm. Und ja, also ein breites, buntes Berufsfeld, wo ich einen Großteil meiner Energien natürlich auch lasse, aber es bleibt dann immer noch in der Freizeit Zeit übrig für Menschenrechtsarbeit. Ja.
Und auf jeden Fall auch eine große Schnittmenge zwischen deinen beruflichen Tätigkeiten und jetzt auch quasi deinem Ehrenamt im Bereich Menschenrechte. Wir freuen uns auf die kommende Sendung. Zu Gast ist Stefan Drössler und gleich reden wir hier weiter. Die Plattform ist hier bei Radio Free FM und zu Gast ist Stefan Drössler. Heute geht es um die Stiftung Menschenrechtsbildung bzw. Menschenrechte allgemein. Gerade eben haben wir dich in der allgemeinen Vorstellungsrunde ein bisschen kennenlernen dürfen und wollen jetzt in unserem ersten Gesprächsblock auf das Thema Amnesty International kommen. Warum Amnesty International, die Stiftung Menschenrechtsbildung, wofür du heute hier bist, hat ja so ein bisschen ihren Ursprung darin. Deshalb wollen wir der Vollständigkeit halber natürlich auch ein bisschen auf Amnesty International als solches eingehen. Am Anfang würden wir da so ein paar grobe Facts umreißen. Was muss man denn über Amnesty International wissen, wenn man in dem Bereich noch vollkommen blank ist?
Amnesty International ist eine der größten Menschenrechtsorganisationen weltweit. Frag mich jetzt nicht nach Zahlen, kann man sicher irgendwo nachlesen, habe ich jetzt nicht drauf, aber ich denke, das Besondere an Amnesty ist, dass es eine weltweite Bewegung ist, die sehr viele Ehrenamtliche mit einschließt. Das heißt, man kann aktiv sofort zu seiner Gruppe vor Ort gehen und sagen, hier, ich klinke mich ein in die Arbeit. Mhm. Das unterscheidet sich ein bisschen von anderen Menschenrechtsorganisationen, die Lobbyarbeit machen und Hauptamtliche haben. Also wir haben zwar auch Hauptamtliche, aber man kann wirklich sehr niederschwellig Menschenrechtsarbeit machen und sich da einklinken. Und das habe ich auch gemacht, als ich noch in Ulm gearbeitet habe, habe ich gesehen, Amnesty macht einen Tag der offenen Tür. Und ich wollte jetzt mich nicht auffressen lassen, nur vom Beruf, sondern auch noch ehrenamtlich was machen. Und dann habe ich gesehen, okay, Amnesty ist eine spannende Organisation, das schaue ich mir mal an, ob ich mich da einklinken kann. Und da bin ich einfach zur Ulmer Gruppe hin und dann ging das relativ schnell los, dass ich eine Idee hatte für Fundraising und man kann, das was wir eben machen ist, Öffentlichkeit zu produzieren für politische Gefangene. Da sind wir unterwegs mit Petitionslisten. Mhm. Heute am 1. Mai setzen wir uns zum Beispiel ein für Gewerkschafter im Iran, die inhaftiert sind, weil man da im Iran keine gewerkschaftliche Arbeit machen kann, also keine freie. Es gibt so eine staatliche Organisation, aber man kann sich frei gewerkschaftlich da nicht betätigen. Und dann ist man sehr schnell in Themen intensiver drin. Und ja, das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat. Und bei Amnesty kamen wir dann irgendwann, als wir länger nachts noch da saßen, auf die Idee, eine Stiftung zu gründen.
Mhm. Also das heißt, die Stiftung ist als solche direkt aus Amnesty heraus entstanden. Du hast gerade eben gesagt zum Thema Amnesty International, man hat sehr niederschwellig die Möglichkeit, Menschenrechtsarbeit zu machen. Wie meinst du das genau?
Man kann die Petitionslisten, die es bei Amnesty im Intranet gibt, durchsehen und schauen, ob da ein Thema dabei ist, was sich verbindet mit einem Feiertag, mit einem Festival in der Stadt, ausdrucken, hingehen, Unterschriften sammeln. Das ist so was ganz Einfaches, was man machen kann. Es beginnt aber auch damit, dass man sich überhaupt mal informiert, wie ist denn die Menschenrechtslage in bestimmten Ländern. Also wir haben uns in letzter Zeit sehr viel mit der Türkei auseinandersetzen müssen, mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Die Zivilgesellschaften sind in vielen Ländern unter Druck geraten in den letzten Jahren, in Indien, in Russland, und fast immer gibt es aus den Ländern am eigenen Ort auch Leute mit Migrationshintergrund oder sogar Flüchtlinge, mit denen man in Kontakt kommen kann, und da gibt es eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Also viele machen einfach auch bei uns Asylarbeit und gehen zur Asylsprechstunde und bieten Gespräche mit Flüchtlingen an. Das ist allerdings auch ein Bereich, also wenn man jetzt wirklich Beratungstätigkeit macht, fordern wir einen Beratungsschein. Das heißt, man macht dann ein Wochenendseminar und wird geschult in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland gelten, dass man da keinen Unfug erzählt, das ist klar. Also Asylberatung im engeren Sinn ist jetzt nicht so niederschwellig, aber sich für Menschen einzusetzen, indem man einfach Petitionslisten bei Festivals am Infostand auslegt und dazu einlädt zu unterschreiben, das ist so ein Bereich. Viele haben auch Lust auf Öffentlichkeitsarbeit, also im Social Media, in den Social Media Kanälen einfach auch regelmäßig Bilder zu posten von Aktivitäten und auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Da gibt's von Amnesty auch Material und Unterstützung. Also dadurch, dass wir das meiste, was wir erreichen, über öffentlichen Druck erreichen, ist das sicher ein ganz wichtiger Punkt. Also Öffentlichkeitsarbeit kann man sich jederzeit einklinken.
Und man kann sich sehr vielfältig bei euch einbringen, so wie du gerade gesagt hast. Über die konkreten Einstiegsmöglichkeiten sozusagen bei Amnesty International, beziehungsweise auch bei den Möglichkeiten mitzumachen, über die wollen wir im Laufe der Sendung auch noch sprechen. An dieser Stelle soll es jetzt aber auch um die Stiftung Menschenrechtsbildung gehen. Du hast gerade eben schon die Szenerie ein bisschen eröffnet. Ihr saßt an einem Abend zusammen und dann kam die Idee auf, die Stiftung Menschenrechtsbildung zu gründen. Frage Nummer eins, welches primäre Ziel hatten diese Stiftung?
Als wir damals zusammensaßen, hatten wir diesen Arbeitsbereich Menschenrechtsbildung vor Augen. Da sind Amnesty-Aktive unterwegs an den Schulen und bieten da Vorträge zum Beispiel an. Und wir haben gesagt, okay, wir würden diesen Bereich gerne weiter ausbauen. Einfach aus dem Gedanken, dass das Wissen über Menschenrechte bei uns in Deutschland nach wie vor verbesserungsfähig ist. Also diese Studie, die du vorhin erwähnt hast, die hat Amnesty mal als repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, ist jetzt ein bisschen veraltet, aber das wirft so ein Schlaglicht auf ein Bewusstsein. Und da haben wir gesagt, wir wollen durch die Stiftungsgründung da auch nochmal eine andere Klientel von Leuten mit ins Boot holen, die vielleicht sagen, Amnesty kenne ich aus dem Fernsehen, alles gut und schön, aber die Stiftung Menschenrechtsbildung von Ulmern für Ulmer, da klinke ich mich ein. Also die Stiftung ist gezielt hier gegründet worden, um für die Region was zu tun.
Also regional verankert.
Genau. Und Amnesty verbindet man ja immer mit der weltweiten Arbeit. Und hier wollten wir für die Region einen Akzent setzen und auch Leute abholen, die vielleicht etwas besser betucht sind, die Geld haben, um auch mal eine größere Spende oder ein Vermächtnis zu machen. Und die Stiftung bietet da einfach einen Rahmen für.
Das ist jetzt sehr interessant. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass die, wie du gesagt hast, gut betuchten Menschen so ein bisschen eine Hemmschwelle haben, Amnesty International mit Spendengeldern zu unterstützen und lieber in eine Stiftung einzahlen?
Ich glaube, Amnesty hat einfach einen linken Ruf. Wenn man jetzt eher bürgerlich-konservativ ist, hat man da vielleicht Berührungsängste. Wir haben bei Amnesty auch Mitglieder von konservativen Parteien. Also das Menschenrechtsthema halten wir bei Amnesty parteipolitisch neutral. Alle, die sich für Menschenrechte einsetzen, egal was für einen parteipolitischen Hintergrund die haben, die sind willkommen. Und so denke ich mal, dass durch eine Stiftung wir auch nochmal in der bürgerlichen Mitte Leute ansprechen, die eher Amnesty weiter links einordnen. Mhm. Vermutung, weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, auch durch unsere Vortragsreihe, die wir angefangen haben vor einem Jahr, dass wir ein gutes Spektrum der Ulmer auch erreichen und nicht nur ein linkes Spektrum an Interessenten.
Also war die Zielsetzung auf jeden Fall dadurch, dass man eben politische Leute jeglicher Couleur damit erreicht und vielleicht so ein bisschen den linken Ruf von Amnesty International ein bisschen umschiffen kann, der vielleicht der Institution auch ein bisschen vorauseilt. Wann war das Ganze? Wann wurde die Stiftung gegründet?
Formal schon 2015 und das hat, also bis wir jetzt wirklich aktiv geworden sind im vergangenen Jahr, war mit dem Finanzamt die Gemeinnützigkeit zu klären und lauter Formalien und bis so ein Stiftungsgründungsprozess durch ist, das dauert halt ein bisschen und so richtig aktiv sind wir tatsächlich seit genau einem Jahr mit unserer Veranstaltungsreihe.
Mhm. Wie habt ihr damals genau den Startpunkt gesetzt?
Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir hier Unterstützer haben in der Wirtschaft, also zwei mittelständische Unternehmen. Das eine ist, Unternehmen hat uns da einfach auch Geld zur Verfügung gestellt, sodass wir mit der Vortragsreihe starten konnten. Warum braucht man Geld dafür? Wir machen das ja alle ehrenamtlich, aber es gibt halt Kosten, wenn wir jetzt Referenten einladen und die von weiter her sind, Fahrtkosten, dann kommen die abends nicht mehr ohne weiteres nach Hause, Hotelübernachtung, Honorare haben wir meistens nicht zahlen müssen, weil die das oft umsonst machen. Kann man auch nicht immer erwarten, gerade von Künstlern, die auch von Honoraren leben. Und dadurch, dass wir sozusagen das Geld hatten, um die Vortragsreihe anzufangen, haben wir da im Mai losgelegt und dann gab es natürlich einen Planungsvorlauf auch.
Also durchaus ist es mit finanziellen Mitteln, auch wenn man eben ehrenamtlich arbeitet, die da zur Verfügung stehen müssen. Die Stiftung Menschenrechtsbildung hat jetzt den ersten Ulmer Menschenrechtspreis ausberufen. Über den wollen wir jetzt gleich sprechen, hier in der Plattform bei Radio Free FM. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist heute Stefan Drössler. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist Stefan Drössler. Heute geht es um die Stiftung Menschenrechtsbildung. Gerade eben haben wir so ein bisschen über Amnesty International gesprochen, also so ein bisschen zu eurem Bezug zu Amnesty International und natürlich dann auch über die Gründung der Stiftung Menschenrechtsbildung. Ein zentrales Thema, eine zentrale Intention von euch, Stefan, du hast es vorhin gesagt, ist die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Menschenrechte. Die erreicht ihr unter anderem durch eine Vortragsreihe, auch auf die wollen wir im Laufe der Sendung noch genauer eingehen. Und ihr habt jetzt in diesem Jahr einen Schülerwettbewerb ausgerufen. Was genau hat es denn damit auf sich?
Von vornherein ist ja unser Ziel gewesen, durch die Menschenrechtsbildung auch Jugendliche zu erreichen. Und den Ulmer Menschenrechtspreis, den wir jetzt zum ersten Mal verleihen wollen dieses Jahr, da dachten wir, die Schüler sollen da mal animiert werden, Projekte sich zu überlegen, die preiswürdig sind. Und das zweite Unternehmen, was ich vorhin gesagt habe, das uns da unterstützt, die finanzieren die Preisgelder. Mhm. Also ich denke mal 5.000 Euro und eine Trophäe für den ersten Preis zweiter Platz 3.000 Euro und einen dritten Platz für 1.000 Euro. Das kann durchaus Schüler auch motivieren zu sagen, wir haben hier eine coole Idee, ein cooles Projekt und finanzieren über den Preis, wenn wir den gewinnen, dann vielleicht eine Reise, die im Zusammenhang steht mit dem Projekt. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren, ich glaube vor 4 Jahren, ein Gymnasium in Weißenhorn auch mal ein Buch übersetzt hat von einem Todeskandidaten aus einer Todeszelle in den USA. Das ist natürlich schon was Spezielles, so eine Übersetzung. Das würden wir jetzt nicht erwarten, dass man so ein großes Projekt sich überlegt. Aber wir wollten einen Freiraum lassen für Kreativität. Deswegen haben wir jetzt nicht eine bestimmte Richtung vorgegeben. Es soll jetzt kein Schreibwettbewerb sein oder kein Theaterprojekt oder so, sondern die Schüler sind da völlig frei. Und Ziel ist so, dass wir eine aktive Auseinandersetzung mit Menschenrechten dann erreichen, weil dieses Bewusstsein, es gibt Menschenrechte, ich glaube, das haben die meisten, aber jetzt konkret auch eine Auseinandersetzung mit einem Thema wie Todesstrafe oder wie Folter oder Asyl und so, diese Auseinandersetzung braucht es, um das zu vertiefen. Also wenn man das in der Schule mal gehört hat, im Politikunterricht, es gibt die und die Menschenrechte, dann ist das beim linken Ohr rein, beim rechten wieder raus, hat man schnell wieder vergessen. Aber wenn man sich intensiver mal auseinandergesetzt hat im Rahmen eines Projektes, das ist so unsere Idee, dann bleibt was vielleicht für länger hängen. Und es sind ja an den Schulen auch viele Schüler mit Migrationshintergrund, die aus anderen Ländern kommen, die auch andere Erfahrungen mitbringen. Und da können wir uns vorstellen, dass man mit denen vielleicht auch auf Ideen kommt.
Also soll auch so ein bisschen kreativen, frischen Wind reinbekommen. Wie ist bisher die Resonanz?
Wir haben einige Anmeldungen. Das kann noch mehr werden. Ich denke mal, dass wir da noch ein bisschen Gas geben müssen und auch noch mal mit einigen Schulen ins Gespräch kommen müssen, bei denen sozusagen diese Infos noch nicht angekommen sind. Anmeldefrist ist der 22. Mai. Man kann alle Informationen zum Wettbewerb auf unserer Internetseite einsehen, gleich prominent auf der Homepage vorne, stiftung-mrb.de. Und die, ich denke mal, wenn die Schüler bis Ende Juli Zeit haben, diese Projekte tatsächlich zu gestalten, die müssen noch nicht komplett fertig sein unbedingt, dann haben wir noch eine ganz gute Chance, ein paar interessante Bewerbungen zu kriegen.
Wie ist denn da aktuell der Status quo? Du bist ja auch gut mit der Hochschulszene in Stuttgart vernetzt. Natürlich sind Schüler, Studenten von der Altersklasse noch ein bisschen verschieden, aber trotzdem so ein bisschen der jüngere Anteil unserer Bevölkerung. Wie ist denn das Bewusstsein bzw. auch so ein bisschen das Interesse für Menschenrechte aktuell? Wie beobachtest du das Ganze?
Ich glaube, die Schule ist stark auch von Zwängen geprägt. Man hat alle möglichen Leistungsanforderungen natürlich. Und es gibt Schulen, die dezidiert sich auch mit Menschenrechten auseinandersetzen. Ich glaube, es hängt sehr viel daran, wie Lehrer und Eltern da aktiv sind, Menschenrechte auch in der Schule zu verankern. Also manche Schulen beschäftigen sich aktiv gegen Rassismus, haben da Projekte. Andere Schulen machen da weniger. Und ich tue mich ein bisschen schwer, das so einordnen zu können. Aber
also von der Bewertung her meinst du, ob viel Potenzial dahinter steckt oder wenig?
Ich glaube, es ist viel Potenzial, wenn die Schüler Unterstützung haben.
Durch einen Lehrer zum Beispiel.
Durch Lehrer oder auch durch Eltern. Weil für die ist ja eine gewisse Hemmschwelle, sich daherzugehen und sich im Internet zu informieren und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Aber wenn sie Unterstützung haben durch Ältere, durch Lehrer, kann es gelingen. Ich sage jetzt nur noch mal dieses Beispiel mit dem Übersetzungsprojekt. Also ich denke mal, dass die Schüler nicht von sich auf die Idee gekommen wären, so ein Projekt anzufangen. Aber wenn es Unterstützung gibt, dann denke ich, gibt es auch viele Schüler, die motiviert da reingehen.
Also du meinst, es braucht quasi so eine Art Trigger, damit das Ganze so ins Rollen kommt, aber das Bewusstsein und vor allem das Interesse der Schüler für Menschenrechte beziehungsweise für ehrenamtliche Arbeit ist dann im ersten Moment schon da.
Also ich glaube, es ist mehr Bereitschaft da, als man so denkt, wenn es Unterstützung gibt.
Ja. Mhm. Und wie erlebst du die Unterstützung aktuell in den Schulen, also beispielsweise durch Lehrkräfte, durch Eltern?
Könnte mehr sein. Also ich habe da volles Verständnis für die Lehrer, die in ihren Zwängen stecken. Die Schule ist ja unter Druck, Leistungen abzuliefern. Und auch die ganzen Evaluierungen, PISA, was man alles so hat, auch ständige Veränderungen durch politische Vorgaben. Das ist nicht einfach für die Lehrer, dann immer noch so in der Freizeit zusätzlich sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich denke mal, Politiklehrer, Lehrer, die jetzt für Geschichte zuständig sind, also für Fächer, wo es so direkte Anknüpfungspunkte zum Curriculum gibt, da machen viele schon was. Mhm. Aber wir könnten da noch mehr Unterstützung gebrauchen, jetzt für den Wettbewerb.
Also auch Unterstützung nicht nur durch die Schüler, sondern eben auch durch Lehrer und vor allem auch deren Eltern, die ja durchaus auch die gute Idee so ein bisschen in ihre Kinder und vor allem an andere Schüler herantragen können. Wie seid ihr damals auf die Idee eines Schülerwettbewerbs gekommen? Natürlich, du hast vorhin gesagt, die Intention der Gründung der Stiftung war eben die Öffentlichkeitsarbeit, vor allem eben auch für die jüngeren Leute. Wie kam dann konkret der Schülerwettbewerb zustande?
Also das eine ist sicher sozusagen diese Überlegung, man tut sich leichter, sich mit Menschenrechten auseinanderzusetzen, wenn man konkreten Anlass hat, über so ein Projekt und einen Anreiz auch an so einem Wettbewerb teilzunehmen, weil es da auch einen Preis gibt und solche Dinge. Das andere ist sicher auch die Zielgruppe. Also wir hätten auch sagen können, wir lassen das mal offen, wen wir auszeichnen, sondern suchen uns einfach Personen, die sich in besonderer Weise für Menschenrechte eingesetzt haben in Ulm und der Region. Aber wir haben das jetzt bewusst auf die Jugendlichen zugeschnitten, weil wir denken, dass wir bei denen noch mehr erreichen können und auch eine größere Auswahl haben an Preisträgern. Also wenn wir jetzt selber nur schauen, wen gäbe es denn da, da fallen uns natürlich auch Organisationen oder Einzelpersonen ein, aber wir wollten nicht so nur im Bereich der Menschenrechtsszene bleiben.
Vor allem Leute, die man dann in der Szene wahrscheinlich ohnehin schon kennt.
Die man schon kennt, die auch verdienstvolle Sachen machen. Wir wollten ein bisschen rausgehen und schauen, gibt es da noch mehr? Und bei den Schülern denke ich, also da erhoffen wir uns schon, dass die Lust haben, auch kreativ sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja.
Das war also so ein bisschen die Intention für den Schülerwettbewerb. Über den ersten Ulmer Menschenrechtspreis und auch so ein bisschen über die Auswahl der kreativen Projekte, über die sprechen wir hier gleich in der Plattform bei Radio 4FM. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist heute Stefan Drössler. Hier ist die Plattform bei Radio 3FM. Zu Gast ist Stefan Drössler. Es geht um die Stiftung Menschenrechtsbildung. Der Schülerwettbewerb, der große, der läuft aktuell schon. Die Anmeldefrist bis 22. Mai 2018. Alle Infos dazu auf eurer Homepage stiftung-mlb.de und dann die Preisverleihung entsprechend dann im November. Und über den Preis als solchen, über den wollen wir jetzt im nächsten Step reden. Ihr habt nicht nur einen Schülerwettbewerb gestartet, sondern auch den ersten Ulmer Menschenrechtspreis quasi auserkoren, wenn man so möchte. Der Preis kommt dann später einzelnen Schülern oder einer Schülergruppe zugute?
Der Preis kommt den Preisträgern zugute. Wer das wird, das kann eine Schülergruppe sein, das können Einzelpersonen sein. Wir wollten das möglichst offen lassen, denn es kann auch sein, dass einzelne Schüler sagen, ich finde jetzt in der Klasse niemanden, der da mitmacht. Ich habe aber eine Idee. Und die Ideen von einzelnen Schülern, die sind natürlich willkommen. Mhm. Und davon werden die Preisträger dann abhängig sein. Also ich würde mir eine Mischung wünschen aus dem Schülerteam oder auch Einzelne, die einen Preis bekommen. Wir haben ja drei attraktive Preise, also den ersten und zweiten und dritten Preis, die ja, ich denke, das bei der Preisverleihung Interessante ist, auch inhaltlich sich dann auseinanderzusetzen mit den Projekten. Mhm. Also was haben die dann da gemacht und welche Menschenrechte sind, auf welche Menschenrechte wird dann Bezug genommen in den
Projekten? Also auch da macht ihr wahrscheinlich keine Vorgaben, oder? Auf welche Menschenrechte man jetzt konkret in den Projekten Bezug nimmt?
Da machen wir keine Vorgaben, bis auf die Vorgabe, dass es sich beziehen sollte auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen 1948 verabschiedet haben. Das haben wir auch auf unserer Internetseite nochmal eingestellt, sodass man das nachlesen kann. Mhm. Das sind 30 Artikel. Und es können ja auch Menschenrechte sein, auf die man vielleicht im Alltag nicht unbedingt kommt. Wie Artikel 24 zum Beispiel, das Recht auf Freizeit. Das klingt ein bisschen putzig, ist aber hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Gerade in Zeiten, wo in den Unternehmen sehr viel gearbeitet wird, also wo viele Überstunden anfallen, ist Freizeit natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Also das Recht auf Urlaub, auf Begrenzung auch der Arbeitszeit und solche Dinge. Aber wir wissen nicht, was die Schüler anspricht und was sie von ihrer eigenen Lebenswirklichkeit vielleicht auch mitbringen. Auf alle Fälle wird es eine große Veranstaltung geben mit unserem Partner aus der Wirtschaft am 8. November. Infos haben wir dazu auch schon im Netz. Also eine öffentliche Veranstaltung, wo man auch hingehen kann und sich einfach anschauen kann, was werden da für Projekte präsentiert und wer sind die Preisträger. Ja, ich denke, dass also nach den Herbstferien auch für die, die jetzt in der Schule involviert sind, eine Möglichkeit, da auch hinzugehen.
Jetzt habt ihr gerade eben, oder vielmehr du hast vorhin auch nochmal den Tipp gegeben, der kreativen Schöpfung, wenn man so möchte, sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Es kann geschrieben, es kann ein Film gemacht werden, es kann vielleicht auch Musik produziert werden. Habt ihr da so ein bisschen vielleicht auch als Jury die Sorge, wie kann ich das Ganze jetzt auf einen gemeinsamen Nenner bringen, um das Ganze so ein bisschen objektiv bewerten zu können? Weil je mehr Gestaltungsfreiraum man den Mitbewerbern quasi gibt, desto mehr verschiedene Ideen bzw. verschiedene Methoden können ja da dann auch eingereicht werden.
Ich glaube, dass wir in der Jury relativ schnell erkennen, was einmal die Schülerleistung ist. Und klar, es ist eine große Bandbreite an Dingen, die da eingereicht werden können. Es wäre jetzt einfacher, wenn man nur Filme hätte und würde dann zwischen Filmen nur vergleichen. Aber ich denke mal, dass wir jetzt nicht zugeschüttet werden mit Bewerbungen, sodass wir in der Jury relativ schnell zu einer Meinungsbildung kommen. Und also wir haben zum Beispiel auch einen Professor für Nachhaltigkeit von der Uni Ulm mit dabei und die Bürgermeisterin für Bildung, Soziales und Kultur der Stadt Ulm, Medienvertreter, Firmenvertreter. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir, wenn wir uns mit den Einreichungen beschäftigen, dass wir da auch relativ schnell zu einer Meinung kommen.
Aus wie vielen Mitgliedern besteht die Jury insgesamt?
Also das sind 6 Mitglieder.
Die dann quasi später über den Preis bzw. die Preisträger entscheiden. Du hast es gerade gesagt, es gibt nicht nur den einen Ulmer Menschenrechtspreis, sondern insgesamt gibt es ja 3 verschiedene Preise. Nach welchen Kriterien wollt ihr denn später bewerten?
Kreativität spielt eine wichtige Rolle. Dann klarer Menschenrechtsbezug natürlich. Die Leistung der Schüler, man erkennt ja oft sozusagen, hat diese Arbeit jetzt eine Stunde gedauert oder steckt da mehr dahinter? Also auch eine Art von der Intensität der Auseinandersetzung mit dem Menschenrechtsthema wird sicher auch eine Rolle spielen.
Mhm. Also es gibt quasi sehr viele verschiedene Bewertungskriterien, nach denen die Projekte später bewertet werden. Und du hast es eben schon gesagt, am 8. November wird dann quasi der große Preis oder die großen Preise verliehen. Soll als öffentliche Veranstaltung konzipiert werden, oder?
Genau, also wir haben jetzt noch keine Einladung fertig. Ich habe die Räume jetzt auch noch nicht gesehen, also wie groß der Saal ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir nicht nur diejenigen, die jetzt direkt mit dem Preis zu tun haben, einladen können, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit, dass man dann auch hingehen kann und tatsächlich sich diese Schülerprojekte anschauen kann.
Werden an dieser Stelle dann auch alle Projekte vorgestellt, also auch die, die keinen Preis bekommen haben?
Haben wir nicht geplant, aber wer weiß. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt wirklich viele gute Einreichungen kommen, dass wir die auch nochmal veröffentlichen. Aber das ist jetzt noch zu früh, um da was Genaues sagen zu können. Geplant ist zumindest, dass wir die ersten drei Preisträger vorstellen mit ihren Projekten.
Also auf jeden Fall auch gut, dass man noch, sag mal, noch nicht in einem zwanghaften Korsett unterwegs ist und sagt, so und so wird der Wettbewerb ablaufen, denn das Ganze ist ja auch so ein bisschen eine Premiere, genau. Eine Pionierarbeit, der erste Ulmer-Menschenrechtspreis, der dann verliehen wird, und das Ganze soll ja auch explizit an Schüler gehen. Was denkst du, so deine persönliche Einschätzung, wie sehr wird der Preis, beziehungsweise auch wieder die Preisverleihung und die Projekte so ein bisschen in der Schülerszene für Furore in Anführungszeichen sorgen und vor allem das Kernthema Menschenrechte voranbringen?
Ich denke mal, dass bei coolen Projekten die Schüler schon auch in der Peer Group Anerkennung kriegen. Also Peer Group heißt unter den Schülern selber. Und gerade wenn man jetzt den ersten Preis sieht mit 5.000 Euro, damit kann man ja auch eine Menge machen. Sei es, dass man eine Reise finanziert, die mit einem Projekt zu tun hat, oder auch das Geld direkt in Sachen steckt, die vielleicht mit Veröffentlichungen zu tun haben, solche Dinge. Das Projekt muss ja noch nicht, wenn das am Ende Juli eingereicht ist, komplett fertig sein, sondern das, was wir sehen wollen, ist einfach ein Grundgerüst, ein Konzept, was am Ende tatsächlich auch umgesetzt wird. Und diese Kriterien für die Einreichung, die sollte man sich dann vorher auch in Ruhe anschauen im Internet, was wir da stehen haben. Aber ich denke mal, dass wenn Schüler mit so einer Anerkennung durch Geld und durch eine Trophäe da was erreicht haben, dass das auch Anerkennung bei den Mitschülern hervorrufen wird, ja.
Jetzt haben wir sehr viel über den Ulmer Menschenrechtspreis gesprochen, beziehungsweise über den Schülerwettbewerb. Um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden für die Leute, die sich jetzt so ein bisschen am Radio denken, vielleicht wäre das was, vielleicht auch für meinen Sohn, meine Tochter. Nochmal ganz kurz in 2-3 Sätzen prägnant kurz formuliert, warum lohnt es sich bei diesem Wettbewerb mitzumachen?
Es gibt die Chance, einen Preis zu gewinnen, 5.000 Euro, zweiter Preis 3.000 Euro, dritter Preis 1.000 Euro. Die Chance, eine Veröffentlichung zu bekommen durch unsere Kanäle. Die Medien machen da auch mit. Und einfach auch ein Anreiz, sich mit dem Menschenrechtsthema intensiver auseinanderzusetzen.
Das auf jeden Fall kann alles durch den Schülerwettbewerb erreicht werden. Der Stiftung Menschenrechtsbildung ausgerufen, der erste Ulmer Menschenrechtspreis wird verliehen am 8. November 2018 in Ulm. Der Schülerwettbewerb läuft noch eine Weile, registrieren kann man sich bis zum 22. Mai 2018 und die Abgabefrist ist dann am 30. Juli 2018. Ich hoffe, so habe ich die Zeitleiste einigermaßen richtig wiedergegeben. Jetzt soll das Ganze natürlich keine Eintagsfliege werden, sondern die Stiftung Menschenrechtsbildung plant noch weitere Projekte. Über die Projekte wollen wir jetzt gleich hier in der Plattform reden. Zu Gast ist Stefan Drössler. Heute geht es um die Stiftung Menschenrechtsbildung. Ihr hört die Plattform bei Radio 4FM. Am Mikrofon ist Julius Taubert und zu Gast ist heute Stefan Drössler. Es geht um die Stiftung Menschenrechtsbildung und vor allem auch um den ersten Ulmer Menschenrechtspreis, den ihr jetzt in diesem Jahr in Form eines Schülerwettbewerbs ausgerufen habt. Mehr Facts zu dem Preis und natürlich auch zu den Zugangsvoraussetzungen findet ihr später auch im Internet unter unserem Sendungsblog 4fm.de/programm/plattform so rum und unter eurer Homepage, die nochmal wie lautet?
Stiftung-mrb.de, also MRB für Menschenrechtsbildung.
Dort auch alle wichtigen Facts rund um den Preis zusammengefasst. Jetzt soll das Ganze ja nicht nur eine einmalige Aktion werden, ein One-Hit-Wonder, wenn man so möchte, sondern das Ganze soll ja auch einen nachhaltigen Erfolg haben. Habt ihr aktuell geplant, den Preis mehrmals auszurufen, also zum Beispiel dann im nächsten Jahr wieder?
Genau, also wir wollen den Preis jetzt nicht nur als Eintagsfliege vergeben, sondern einen gewissen Rhythmus. Als wir die Stiftung gegründet haben, dachten wir, ja, wir machen das jährlich. Aber ich glaube, damit würden wir uns ein bisschen übernehmen, weil das auch eine Menge Vorbereitung kostet. Und es soll auch ein Preis sein, der Qualität hat, also wo wirklich was dahinter steht. Und deshalb haben wir jetzt einen Zweijahresrhythmus überlegt. Das muss jetzt nicht immer in Form eines Schülerwettbewerbs sein, sondern das werden wir einfach noch weiterentwickeln im Stiftungsrat. Aber so alle zwei Jahre Preisverleihung kann man rechnen.
Also es gibt auf jeden Fall schon einen langfristigen Horizont für diesen ersten Ulmer Menschenrechtspreis. In dem Fall wäre es ja dann der zweite oder der dritte. Ihr macht aber nicht nur eben einen Preis bzw. einen Wettbewerb daraus, sondern ihr seid auch in Form einer Vortragsreihe präsent.
Genau, also die Vortragsreihe läuft jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Also im Mai 2017 haben wir angefangen, im Forum der Volksbank Ulm das zu machen. Da haben wir zum Beispiel das Thema Asyl gehabt, Abschiebung nach Afghanistan. Das war eine Veranstaltung, die hat uns überrascht von der Besucherzahl her. Es gab dann keine Stühle mehr. Also ein großes Interesse. Mhm. Wir hatten im Sommer, als Bundestagswahl war, beziehungsweise als wir auf die Bundestagswahl zugingen, im August die Wahlprüfsteine Menschenrechte. Entschuldigung. Da haben wir uns auseinandergesetzt mit den Kandidaten für die Bundestagswahl, wie die zu dem Thema Menschenrechte stehen, haben das ein bisschen.
Also du meinst auf regionaler Ebene, oder? Also die Kandidaten der Ulmer Wählerliste.
Die Ulmer Kandidaten, genau. Und hatten zuletzt uns beschäftigt letzte Woche mit dem Thema Israel-Kritik und Antisemitismus. Und wir laden immer Referenten ein, die auch Experten sind zu dem Thema. Und Ziel der Vortragsreihe ist jetzt nicht, das nur so frontal von oben nach unten zu kommunizieren, was sind da jetzt Menschenrechte, sondern auch mit den Ulmer Bürgern ins Gespräch zu kommen und auch diese aktive Aneignung zu haben
für also die Themen. Also so ein bisschen auch den Urgründerinstinkt quasi der Stiftung Menschenrechtsbildung nochmal herauszukristallisieren, eben die Öffentlichkeitsarbeit. Das wollt ihr auch tun in Form einer publizistischen Arbeit. Wie soll die denn aussehen?
Wir haben, als wir die Stiftung Menschenrechtsbildung gegründet haben, das über einen Verein getan. Es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, diese ganzen Organisationen, erst Amnesty, dann die Stiftung. Jetzt kommt noch ein Verein ins Spiel, das Bündnis Menschenrechtsbildung. Das sind aber sozusagen im Wesentlichen die gleichen Personen. Wir haben nur damals gesagt, wir wollen das nicht als Privatpersonen machen mit der Stiftungsgründung, sondern der Verein ist die Stifterpersönlichkeit. Und über den Verein haben wir zum Beispiel eine Buchedition. Also wir haben zum Beispiel ein Sammelband herausgegeben, 20 Jahre Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer, wo wir Fachbeiträge versammelt haben zur Traumatherapie, aber auch fiktive Fallbeispiele, sodass man auch nicht nur die klassischen Kanäle hat für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Bücher, eine publizistische Tätigkeit, um an der Stelle auch noch Leute mit Menschenrechtsthemen abzuholen, auch mit explizit Ulmer Bezügen.
Also auf jeden Fall auch hier wird den regionalen Aspekt in den Vordergrund gerückt. Mehr Infos zu euch bzw. zu eurer Stiftung gibt es auf eurer Homepage www.stiftung-mrb.de. Die Stiftung Menschenrechtsbildung stellt sich dort im Internet vor und wie gesagt an dieser Stelle auch mal der Aufruf beim Schülerwettbewerb mitzumachen. Aktuell gibt es noch die Chance, bis zum 20. Mai 2018 sich dort bei der Stiftung Menschenrechtsbildung zu registrieren. Herzlichen Dank an dich, an Stefan Drössler für den heutigen Besuch hier im Studio bei Radio Free FM. Herzlichen Dank für die Informationen zu eurer Stiftung und dann hoffen wir natürlich, dass ihr weiterhin auf interessierte Ohren stößt bei eurer Arbeit und weiterhin natürlich auch viel Erfolg dafür. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.
ständig melden und danach fragen und dann auch noch eine Auskunft dann bekommen.
Genau. Eine bisschen ausführlichere Auskunft findet man auch bei uns auf der Facebook-Seite, weil wir da einfach die Möglichkeit haben, die besser zu bedienen als unsere derzeitige Homepage.
Was muss man bei Facebook eingeben? Naturkundliches Bildungszentrum oder findet man dann euch? Ja,
okay. Genau.
Super. Sehr gut. Ja, habt ihr noch einen Punkt oder seid ihr im Prinzip dann schon durch? Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Stefanie, Christian, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart und hier über die Sonderausstellung im Naturkundliches Bildungszentrum gesprochen habt. Das war dann die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und weiter geht's bei uns im Programm. Und sag nochmal ganz kurz, wer war heute als Studiogast da? Nochmal Namen sagen.
Stefanie Badke.
Und der Chris.
Das war's. Danke. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.